Herr, an diesem Abend wollen wir hören auf dein Wort, was du uns sagen willst. Wir kommen aus diesem Tag und haben viel geredet, viel geplant, viel gearbeitet. Aber jetzt wollen wir hören, was du uns sagst, was dein Wort an uns ist. Und vor allem, wir wollen dich sehen und Frieden finden bei dir, dass du vergeben kannst, was nicht recht war heute, dass du zurechtbringst, wo wir verkehrt lagen und dass wir neu aufschauen, was du in deinen großen Planungen mit uns willst. Amen. Wir gehen weiter am Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 15 bis 23. Sie kennen die da hat so viel Stuhl, Frau Deile. Da vorne drei und da noch. Ah ja. Heute haben schon ein paar Urlaub gemacht, deshalb. Der Epheserbrief ist an die Gemeinde in Ephesus gerichtet, die wir kennen, durch diesen großen Aufruhr für die Diana. Wir kennen das große Stadion in Ephesus. Ephesus ist ausgegraben, eine herrliche, große Stadt, die Riesenstadt des Altertums. Jetzt merken wir ein wenig, wie Paulus hier an diese Gemeinde denkt. Epheser 1, Vers 15, darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch, und gedenke euch in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Am Apostel sollte man Maß nehmen. Wie lebt er als Christ? Er hat ein intensives Gebetsleben. Wir haben ja immer Schwierigkeiten mit der Zeit. Liegt das am Aufstehen? Liegt das an den drängenden Termin? Ich meine, dass das, was ich vorhin auch zum Gebet sagte, ganz eng damit zusammenhängt, dass wir einfach wirklich dem Gebet oft nicht das zutrauen, was Gott durch das Gebet uns schenken will. Wie viel Zeit nehmen wir fürs Klagen, fürs Jammern? Und Gott hat dem Gebet eine ganz besondere Verheißung gegeben. Und jetzt sagt Paulus, wie er betet. Das sagt er sonst immer in den Briefen, ohne Unterlass. Bei ihm war das, und hier höre ich nicht auf. Er betet nonstop, pausenlos. Wie kann man das tun? Bei ihm zieht sich das Gebet durch den Tag und durch die Nacht. Es ist ein fortwährendes Drandenken, Bitten und Seufzen. Er steht in einer ununterbrochenen Gebetsverbindung. Es ist auch schön, wenn Sie mitten im Gedränge des Tages in Ihrer Berufsarbeit sagen, ich nehme mir Zeit zum Gebet. Es gibt einen Augenblick, wo ich den Telefonhörer nicht abnehme und wo ich auch in einer Küche bete, Fürbitte tue. Man hat ja dann so seine gewissen Ecken, in das in einem Küchenbuffet ist, wo da noch hinterm Glas dann die Gebetsanliegen hängen, das ist eine schöne Sache. Ob das Bilder von Patenkindern sind, für die man betet, ob das ein Programm einer Veranstaltung ist, für die man denkt, an die man denkt und für die man betet. Es ist wunderbar, wenn wir Fürbitte tun. Ich habe den Eindruck, dass bei den meisten von Ihnen die großen Wirkungen Gottes durch die Fürbitte geschehen sind. Sie hatten ja, und das kann man oft zurückverfolgen, in Ihrem Leben ganz treue Beter in Ihren Familien. Großmütter, Tanten, die für einen gebetet haben. Und Sie können das wirklich erleben, wie durch das Gebet geistliche Frucht geschieht. Ich habe es Ihnen mal erzählt, wie eine Gemeinde in Korea ja das zum Anlass nimmt, am Karfreitag eine besondere missionarische Aktion zu machen und Leute zu besuchen und konkret sie einzuladen, sich ganz Jesus zu verschreiben. Aber sie müssen vorher sich verpflichten, täglich für diese Leute zu beten, ein Jahr lang, bevor sie das erste Wort zu ihnen sagen. Und das ist sicher gar nicht schlecht. Mehr beten, bevor man redet. Und die Fürbitte, die konkrete Fürbitte, wirkt große Wunder. Ich leide auch immer etwas daran, wenn wir in den Gebetsgemeinschaften dann wirklich uns der Stoff ausgeht. Wir haben doch eigentlich uns vorgenommen, auch für so viele Leute zu beten. Wir waren vorher in der Gebetsgemeinschaft, 5 Männer aus einem kleinen Kreis. Und da haben wir die Annette Steiner schon wieder vergessen oder so. Es ist einfach wichtig, dass wir an alle denken, die uns Gott auf das Herz gelegt hat. Und es ist doch wirklich so, jetzt will Gott an ihr handeln. Warum tut Gott das nicht ohne das Gebet? Er könnte, aber er will es nicht. Er will es nach unserem Gebet tun. Ich höre nicht auf, für euch zu danken. Beim Paulus steht auch der Dank sehr weit oben. Haben Sie schon einmal für die Mitchristen gedankt? Haben Sie gedankt, dass Sie da welche heute Abend treffen? Haben Sie sich gefreut vor Gott an der Gemeinschaft? Wir haben wahrscheinlich das nicht richtig entdeckt. Ich sagte ja am Anfang, vor 3 Wochen, dass der Epheserbrief besonders ein Brief ist, der die Gemeinschaft so herausstellt. Und das ist eine ganz große Gabe, dass Gott mir Leute zur Seite stellt. Wir kennen sie oft nicht, darum sind wir so einsam. Lieber Herr, ich danke dir, dass du mir so viele zur Seite stellst. Das ist ein ganz, ganz großer Schatz. Also ich genieße das immer in der Liebe der Gemeinde, in der großen Bruderschaft und ich wünsche Ihnen, dass Sie das auch so erfahren in der Gemeinde. Deshalb sind das ja gar keine dummen Witze, dass man aufeinander zugeht, dass man ein wenig nacheinander fragt. Das gibt es natürlich, dass einer sagt, jetzt geben Sie mir das dritte Mal die Hand oder Sie kennen mich doch oder kennen mich nicht oder ich will nicht gegrüßt sein oder was auch immer. Aber das macht ja nichts aus, dass es in den meisten Fällen eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Dass ich mich freue, da ist jemand, der mit mir des Weges geht. Und da ist jemand, der mich braucht, den ich im Glauben stärken darf, der auf meinen Zuspruch wartet. Wie schön ist das auch, und ich sehe das mit großer Freude, wie das dann durch die Gemeinde geht, das füreinander beten, das aneinander denken, auch in schwierigen Augenblicken. Wie habe ich mich gefreut, dass unser lieber Bruder Vater geworden ist, unser lieber Benedikt. Gell, grüß die liebe Frau dahinter. So wunderbar, dass man sich mitfreuen und dann sagen, auch so ein kleines Kind wollen wir doch einschließen in die Freude, ins Dankgebet, in die Fürbitte. All das gehört mit dazu. Ich höre nicht auf zu danken für euch. Das Dankgebet hat nicht bloß einen Platz am Anfang unseres Gebetes, sondern die Freude soll sich durch den ganzen Tag hindurchziehen. Man freut sich ja auch, wenn man dann plötzlich jemand im Straßenverkehr sieht und der hat hinten seinen Fisch draufgeklebt auf sein Auto oder sonst eine Parole. Das ist ein Bruder, der des Weges geht. Ich habe mich gefreut, wie ich neulich in der Charlottenstraße vor mir an einem Golf einen Hilfe für Brüderkleber sah, ohne dass ich die Leute kannte. Ist doch schön, dass man weiß, das sind auch so Leute, die mit einem des Weges gehen. Wir sollten die Gemeinschaft viel mehr benutzen. Da hast du Leute an der Seite. Du bist doch gar nicht allein. Wenn man einen Gebetskreis hat bei sich in einem Betrieb, in einem Hospital oder wo man arbeitet, was Wunderbares, man geht miteinander des Weges. Also, vom Gebet haben wir es heute und vom Dankgebet, von der Fürbitte füreinander. Und nun sagt er, nachdem ich von eurem Glauben gehört habe. Von welchem Glauben? Vom Glauben an den Herrn Jesus. Weil bei uns das Glauben oft so kompliziert ist, noch einmal ganz simpel. Für uns ist wichtig, wie steht einer bei Jesus? Da gab's jetzt so Diskussionen, haben Sie in der Zeitung gelesen, um die freie evangelische Schule, und das ist ja ein Kreis von Gemeindegliedern, auch von Leuten, die zu unserem Bibelkreis gehören, ja auch dabei, hier eine Planung zu machen, aber das ist jetzt gerade in Stuttgart mit anderen Planungen zusammengestoßen, und da gab es jetzt ein Gespräch zwischen den beiden Gruppen, und da hat einer der Verantwortlichen dann gesagt, ja, sei doch wichtig, wenn man so einen Lehrer beruft, zu fragen, wie er zu Jesus steht. Aber kaum war dieser Satz schon ausgesprochen, da ging schon ein Gezeter los. Also das ist heute in christlichen Kreisen ganz arg umstritten, wie einer zu Jesus steht. Das ist nämlich die Kernfrage. Wie stehst du zu Jesus? Alle anderen Dinge, die kann man relativ anders ordnen. Für Paulus war das das Wichtigste, wie er gewusst hat, wie die Leute zu Jesus stehen, wie sie im Glauben Jesus vertrauen, wie sie sich Jesus unterordnen, wie sie mit Jesus im Alltag leben. Ganz einfach, daran hat er sich gefreut. Wir werden nie alle Probleme lösen, die man im Glauben auftürmen kann, aber was uns wichtig ist, wenn einer mit Jesus geht, wenn einer Jesus vertraut, wenn einer sich von Jesus rufen lässt, mit Jesus nachfolgt, mit Jesus geht. Und Paulus hat das gefreut, wie die Leute von Ephesus mit Jesus gegangen sind. Wie sie ein klares Verhältnis mit Jesus haben. Von dem Glauben an den Herrn Jesus. Und das Wort Herr Jesus, das heißt ja immer die Autorität. Das ist nicht der Mister Jesus, sondern das heißt der König. Und Sie wissen, dass im Alten Testament 6000 Mal dieses Wort herkommt. Das ausdrückt, dass Gott doch unumschränkte Herrscher ist. Und dieser Titel wird nun auf Jesus übertragen. Der göttliche Gebieter, Herr und König. Für uns ist das auch ein Punkt, wir werden ja immer mehr merken, wie die Autorität Jesu unter den Christen umstritten ist. Dass sie sagen, ja, Jesus war doch nichts Besonderes. Und da kommen die jungen Leute und sagen, mein Rallye-Lehrer hat gesagt, das wisse man gar nicht, ob Jesus überhaupt was Besonderes gemeint hat. Doch, dass er Herr ist und König. Und wir wissen, dass die erste Christenheit schon zu Jesus gebetet hat. Komm, Herr Jesus. Und da haben sie göttliche Namen für Jesus auf ihn angewandt und haben das schon in aramäischer Sprache gesagt. Maranatha, komm bald, Herr Jesus. Mar ist im Aramäischen das höchste Prädikat und der Ehrentitel, den man Jesus überhaupt, zu dem man sagen kann. Sie haben zu Jesus gebetet, weil er göttliche Autorität hat. Und das war schon etwa, Paulus hat den Brief im Korintherbrief 20 Jahre nach dem, nicht mal 20 Jahre nach dem Tod Jesu geschrieben. Absolut, ganz früh, völlig klargelegt. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel von der Bibelauslegung her. Dass im Neuen Testament die Göttlichkeit Jesu ganz oben ansteht. Und hier sagt Paulus, das freut mich so, dass ihr Jesus als dem Herrn vertraut, dem Gebieter eures Lebens, dem unumschränkten Herrscher der Welt. Das ist für uns ganz wichtig, die Einzigartigkeit Jesu. Niemand sonst als Jesus allein kann in unserem Leben bestimmend sein. Es geht nicht um Religion, es geht um Jesus. Und von der Liebe zu allen Heiligen. Das sind die zwei Seiten. Auf der einen Seite Glaubensverbindung mit Jesus, auf der anderen Seite ganz herzliche Bruderliebe zu den Mitgeschwistern. Warum sagt eigentlich Paulus nicht zu allen Menschen? Warum nicht? Weil das mit der allgemeinen Menschenliebe so ein Spruch ist. Wie möchten Sie mit 5 Milliarden Menschen ein Liebesverhältnis aufbauen? Und da wird heute jeder sagt, ich bin ja so lieb zu allen Menschen, dabei ist jeder Individualist und hat seine Haustüre abgeschüttet. Wo lebt man denn wirklich Liebe mit Menschen? Wir haben ja schon Schwierigkeiten, die Liebe in unseren engsten Familienbeziehungen zu leben. Und deshalb ist es so unehrlich, wenn wir immer so tun, als ob wir zu allen Menschen eine Liebe hätten. Mit welchen Menschen, welche kennen Sie überhaupt, welche grüßen Sie überhaupt noch? Liebe zu allen Menschen. Es war Paulus ganz wichtig, dass wir wenigstens mit den Blutsverwandten, mit den Christen eine herzliche Verbindung haben. Und ich finde das ganz wunderschön, wenn man das auch immer wieder praktiziert, an allen Orten, wo man hinkommt, mit denen, die den gleichen Weg des Glaubens gehen und dort seine Liebe einübt und Gemeinschaft wirklich erlebt. Da wird man immer beschenkt und bereichert. Deshalb spricht er von den Heiligen. Noch einmal, mit den Heiligen, das sind nicht Leute, die fehlerlos sind, sondern das sind Leute, die durch das Blut Jesu geheiligt sind. Ich höre nicht auf zu danken und ich gedenke euer in meinem Gebet. Jetzt, was bittet er? Was bittet er? Darf ich ihn noch mal kurz mitnehmen und in Erinnerung rufen, dass das ja ganz schwache Christengemeinden waren. Erinnern Sie sich noch, in Ephesus waren sie gerade der Verfolgung entronnen. Über ihnen hing noch die ganze Feindschaft des Römerreiches. Das waren Leute, die hatten nicht mal ein Gebäude, die hatten nur ihre Wohnungen. Die hatten keinerlei Organisation, das waren noch gar keine Strukturen gewachsen von Gemeinde. Sonst waren nur Leute hin und da, wie im Hauskreis sich trafen. Aber das hat Paulus schon genügt, dass er sie als Gemeinde sieht. Sie haben eine Verbindung zu Jesus, sie haben Liebe untereinander. Und jetzt bittet er, dass sie ihren Reichtum entdecken. So das Schlimme passiert, dass wir immer den Reichtum suchen in dieser irdischen Kirchengröße. Sie wissen, dass ich da immer große Sorge habe. Da liegt nicht das, was uns Christen reich macht. Ich sehe das als eine notwendige Form an, aber wir tragen auch immer schwerenden irdischen Strukturen. Und übrigens in allen Gemeinden. In allen Gemeinden. Viele baptistischen Gemeinden in unserem deutschen Land sind genauso von der liberalen Theologie heimgesucht. Wir haben dort genauso die Probleme. Wir sehen mit Schrecken wieder, immer wieder, wie auch führende Baptisten in den oft Einrichtungen, die uns auch sehr viel Not machen, der Kirche wieder die erste Geige spielen. Das ist nicht eine Frage, welcher Kirchenzugehörigkeit man gerade angehört. Das mag immer der ersten Generation bei einer Neugründung noch etwas besser sein, aber viel auch nicht. Es ist dann sehr viel Stolz und Hochmut dabei. Wir müssen immer wieder sehen, dass die irdischen Organisationen so viel vom Wesen dieser Welt an sich tragen. So wie wir ja auch sehr viel vom Wesen der Welt an uns tragen. Deshalb hat auch Paulus gar nicht viel mitgegeben. Es ist interessant, wie Paulus die Gemeinden aufgebaut hat. Er hat die Ämter, die Funktionen geordnet. Das ist ganz wichtig. Die Seelsorgeämter, das Lehramt, das Evangelisationsamt hat er eingesetzt. Aber wir sollten immer wieder aufpassen, dass wir nicht zu viel Wert legen auf diese irdischen Ämter. Die werden immer wieder die Nöte der Zeit und der Welt an sich tragen. Ihm war es wichtig, dass sie offene Augen haben, um Christus zu erkennen. Man kann nicht genug die Herrlichkeit Jesu über sich sehen. Diese schwachen Gemeinden, diese Gemeinden in der Verfolgung. Ich bete, dass ihr gegenwärtig immer merkt, wie groß Christus ist. Also dieses Gebet ist mir heute auch wichtig über unseren deutschen Gemeinden, über unserem Deutschland, dass diese Christen noch wieder wissen, wer Jesus ist. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Die Christen machen so, wie wenn das Evangelium eine dunkle Sache wäre und die Bibel eine schwer verständliche Sache. Ist doch nicht so. Sondern wir haben einen Deckel auf den Augen. Wir sehen nicht die Größe und Macht Jesu in unseren Tagen. Wenn es an irgendwas heute fehlt in unseren Gemeinden, dann ist nur am Vertrauen auf Jesus. Dass wir mehr mit Jesus rechnen, im Alltag. Ich bete dafür, dass ihr dauernd Jesus vor Augen habt. Immer wisst, er ist doch die Mitte. Dass wir weniger von uns reden, sondern von ihm. In der Biografie von Johannes Busch hat Wilhelm Busch so einen schönen Satz geschrieben. Er sagte nie Kirche, wo er hätte Jesus sagen müssen. Verstehen Sie den Satz? Er sagte nie Kirche, wo er hätte Jesus sagen müssen. Ihm ging es nicht um diese irdischen Formen, sondern ihm ging es darum, dass Jesus groß wird vor unseren Augen. Ganz ähnlich war es auf der großen Weltkirchenkonferenz in Neu-Delhi. Da war der berühmte Evangelist Daniel T. Niles. der kurz darauf starb. Der hat oft während dieser Konferenz gesagt, don't look on us, look on him. Schaut nicht auf euch, schaut auf ihn. Das ist immer so, wenn Christen zusammenkommen und die ganzen Schwierigkeiten sehen, wir sind anders als die anderen, dann kommen die konfessionellen Gegensätze. Lasst uns doch auf Jesus blicken. Und ich hoffe, dass Sie auch so einen Blick haben, bei sich immer wieder, dass Jesus in der Mitte steht. Ich weiß, wie es im Hauskreis oft geht, da verliert man sich in die Problematisiererei und dann wird es ein Geschwätz. Lasst uns doch immer auf Jesus blicken. Hoffentlich haben Sie die Gabe, immer wieder auf die Mitte zu führen. Ich weiß, wie bei uns im Jugendbibelkreis, wo wir auch das freie Gespräch haben, manche richtig ärgerlich sind, wenn ich immer wieder sage, Leute, lasst doch mal die Frage. Ich möchte euch kurz was erzählen. Ich will immer wieder Ihnen, diesen jungen Leuten, Jesus vor Augen stellen. Deshalb sind wir doch zusammen, dass wir ihn sehen. Und da gibt es bei uns etwas, was den Blick hindert. Also die Sache ist eigentlich völlig klar, Jesus zu erkennen. Aber es gibt etwas, was uns blendet, was einen Deckel uns auf die Augen klebt. Und das ist etwas, was auf unserem Herzen liegt. Es ist zum Beispiel offenkundig, dass wir, wenn wir in der Schuld leben, wir können Jesus nicht entdecken. Wenn wir im Ungehorsam sind, können wir Jesus nicht entdecken. Wenn wir nicht gereinigt sind, können wir Jesus nicht sehen. Und diese Sache mit der Trägheit, das liegt an unseren Herzensaugen. Das mit dem Herzen hat nichts zu tun mit dem Gefühl und dem Gemüt, sondern Herz meint unser Gewissen, unser innerstes Wollen. Da muss die Verbindung zu Jesus klar sein. Und das ist eine Frage an uns, wenn wir manchmal auch merken, wir sind immer an den Randdingen so klebend. Wir müssen doch wieder brennend werden auf die Mitte Jesus hin. Dass es auch die anderen spüren, die hier reinkommen, wir haben ein Thema. Wir wollen von der Größe Jesu reden, von seiner Liebe zu uns. Wie er uns nie loslässt, wie seine Hand nie von uns weicht. Von seinem Erbarmen, dass er den Letzten hält. Auch der sagt, ich bin es doch gar nicht wert. Dass Menschen das sehen, wie unendlich groß sein Erbarmen mit uns ist. Er gebe euch erleuchtete Augen, oder? Er erleuchte die Augen eures Herzens, wie es im alten Luthertext. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Der Text ist mir wichtig, das ist unser Hochzeitstext. War uns wichtig als Lebensmotto, dass Gott uns immer diesen Blick frei macht, dass wir die Hoffnung unserer Berufung erkennen. Hat doch Gott uns einmal auf die Bahn gestellt und er hat gesagt, ich habe einen Plan mit euch, den will ich zu Ende führen und dann sind doch wir nur die, die hinterdrein laufen brauchen. Ich möchte doch immer nur sehen, Jesus, wo willst denn du hin? Ich muss doch nicht planen, er hat doch seine Regie und jetzt möchte ich ihm hintendrein gehen. Und die Herrlichkeit seines Erbes, wie herrlich das Erbe sei, das er für uns bereitet. Er führt uns doch dorthin, wo schon alles bereit ist. Wir sind doch gar nicht die Macher, wir sind auch nicht die, die schuften, sondern er legt uns doch in den Schoß und lässt uns dann erleben, wie das ist. Also, mehr Jesus entdecken. Sie haben noch nicht ein Bruchteil von Jesus entdeckt. Sie meinen immer, sie wären am Ende. Und wenn dann die später kommen, sagen, jetzt fängt er wieder mit seiner Leier an, jetzt wieder Jesus, Jesus, Jesus. Wir haben doch noch gar nichts von der Herrlichkeit Jesu entdeckt. Ganz schwach haben wir ihn erst entdeckt. Und wir haben ein Thema, und auf das wollen wir immer kommen, dass wir von Jesus reden. Und wenn ich ihn sehe, dann sehe ich in meinem Leben klar, dann weicht die Dunkelheit, die Traurigkeit, die Depression. Wenn ich Jesus sehe, dann kann ich wieder zur Freude kommen. Wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist. Jetzt geht's um die Kraftwirkungen Jesu. In unseren Tagen gibt's ja immer wieder Leute, die uns daran erinnern, wir würden so wenig mit den Wundern Jesu rechnen. Überrascht mich. Ich rechne sehr viel mit den Wundern Jesu. Sonst würde ich ja nicht beten. Denn hier geht's um eine Kraftwirkung. Im Griechischen steht ja immer bei Kraft Dynamis. Um diese ungeheure Sprengkraft. Welche Sprengkraft? Die Sprengkraft, die einst schon bei der Auferweckung Jesu am Werk war. Mit der Energie will Jesus heute wirken. So wie damals Gott Jesus aus dem Grab rausgeholt hat, so möchte er in unseren Tagen wirken. Ich habe große Erwartungen an Jesus. Sonst würden wir ja gar nicht anfangen zu arbeiten. Er kann große Dinge tun. Jetzt rechnen wir mit dieser großen, mächtigen Wirkung, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu Rechten im Himmel. Diese Kraft, die ist so groß, diese Kraft wirkt seit der Auferstehung Jesus. Sie wird uns einmal aus dem Tode reißen. Diese Kraft, die möchte auch heute wirksam sein. Nur werden wir uns hüten, Gott vorzuschreiben, was und wie er heute will. Aber rechnen tun wir mit der großen Wirkung Gottes. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, alles legt ihm Gott zu Fuß, heute mitten in unserer Welt. Und dass wir dies dann erleben, dass die Mauern fallen, das kann Gott in einem Nu. Möge unserem Volk zum Segen und nicht zum Fluch werden, aber Gott kann. Gott kann ganz andere Mauern noch zertrümmern. Gott kann wenden die Geschicke der Welt. Wenn die Gläubigen beten, dann bewegt sich die Städte. Natürlich, da erwarten wir viel. Und ein Zeichen der großen Energie Gottes, der großen Machtwirkung Gottes, was ist denn das? Dass ich glaube. Dass ich rausgerissen wurde aus dem Zweifel. Das ist nämlich ein Wunder Gottes. Das größte Wunder. Seine Gnade verstehe, aus meiner Skepsis herauskam, dass ich fest ihm vertrauen kann. Das hat er gewirkt. Das steht da im Vers 19. Überschwänglich groß. Diese Worte, die sind uns manchmal solche abgegriffenen Worte, aber wir müssen sie wieder hören, was sie sind. Ich darf das sehen, wie ohne Grenze, überschäumend er wirkt. Wir erleben das auch in unserer Mitte, wie Gottes Macht unbegrenzt unter unserem Wirken ist. Also mehr Aufblicken zu Jesus, mehr Staunen über die Wirkungen Jesu. Und was er kann, was er tun und wirken kann, ist ohne Ende. Wir waren heute Mittag bei der Seniorenbibelstunde und da hat dann eine liebe Frau, die mit uns in Israel war, unsere Mutter Mozart, die auch hier wieder ist, mich daran erinnert und hat gesagt, ist doch auch so toll, was die Miss Ladak da als blinde Frau in Bethlehem gemacht hat. Ja, was Gott in so ein Leben hineinlegt. Ein Wrack als Mensch und sie wird zum Segen für so viele Leute, weil sie Gott vertraut. Und das ist immer uns zur Ermutigung, das sind doch gar keine großen Giganten, sondern sind einfach Leute, die mit der Kraft Jesu rechnen. Und wie viele von ihnen erleben das morgens im Bett, können sie sich kaum erheben vor Schmerzen, vor Schwäche, vor Krankheit. Dann erleben sie die Kraftwirkungen Gottes. Und wir erleben ja die Kraftwirkungen Gottes, dass er unsere schwachen Worte, unseren Dienst benutzt und daraus Wunderbares wirkt, Menschen anspricht. Sie schreiben ein Kärtchen mit zitternder Schrift und Gott benutzt und wirkt mit seiner Dynamiskraft darin. Das tut er doch. Das ist eine schäbige Versammlung, da stehen wir da in der Kirche mit allen Mängeln und Fehlern. Bei uns klappt das nicht so, äußerlich ist das kein Genuss. Aber der Herr wirkt mit seiner Kraftwirkung, so wie er in unserem Leben gewirkt hat. Es kann ein unansehnlicher Dienst sein und Gott wirkt in Kraft und in Herrlichkeit. Es muss also gar kein Pathos in der Stimme sein, sondern es liegt an dieser unsichtbaren Wirkung, mit der Gott Menschen aufrichtet. Gehen Sie doch ins zu den Krankenbetten, sagen Sie das Wort. Gott macht mächtig sein Ja dazu und wirkt in Kraft. So wie er in Christus gewirkt hat. Und ich darf immer stärker werden. Äußerlich immer schwächer, aber immer mehr mit der Kraft Jesu rechnen. Immer mehr vertrauend auf die Wirkungen Jesu. Darum werden wir nicht müde, sagt mal der Paulus. Sonst müssen wir eigentlich müde werden und sagen, es ist alles so schwierig, ich erreiche gar nichts. Aber weil er wirkt, wissen wir, dass nichts vergeblich ist. Und jetzt sagt er noch so schön, wie Jesus über alle Reiche Gewalt, Macht und Herrschaft eingesetzt ist. Das passt heute zum morgigen Tag. Das ist für unseren Herrn ein kleines. Mauern zu zerbrechen. Also, das hätten wir ja gar nicht gedacht, dass unser Herr wirklich einen Honecker zur Minna machen kann. Verstehen Sie, wie der da heute wie der letzte Bettler daherschleicht, bewacht von sowjetischen Soldaten. Ich muss Ihnen fast sagen, manchmal tut er mir arg leid. sagen sie, sei nicht nötig, aber ich meine, es ist doch so menschliche Tragik, wenn sie Leute so ganz groß rufen und werden runtergesetzt, wie einst Nebukadnezar. Es geht ja unheimlich schnell, auch mit einem Saddam Hussein, die Mächte und Gewalten der Welt. Was ist das? Wenn man den Körper vom Hitler hinaustut und dann Benzin drüber gießt und anzündet. Was ist unser Leben in dieser Welt? Ich habe immer so gern die Bilder angeguckt, der Lenin im Mausoleum mit seiner spitzen Nase, es ist bloß noch verwesender Leib. Aber die Herrschaft Jesu bleibt. Und das ist so schön, wenn wir die Lieder singen, dass Jesus Sieg bleibt ewig ausgemacht. Unser Glaube braucht immer wieder die Siegesfreude Jesu. Die ganze Welt ruht doch in seiner Hand. Und auch wenn die Welt am Ende in eine furchtbare, weltumfassende, dämonische Entwicklung fällt, Jesus bleibt Herr. Und er wird kommen und diese Welt richten. Und wir singen ihm heute unser Lied und sagen, du wirst doch mit dieser Welt zu Ende kommen. Du bist über alle Reiche Gewalt und Herrschaft. Du regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist schön, wenn man dann der Offenbarung liest und sich freut, dass am Ende Jesus sein Reich aufrichtet auf dieser Welt. Was kann ihn denn noch aufhalten? Was soll sich ihm denn noch entgegenstellen? In dieser Welt ist es ihm ein kleines, er hat alle Schlüssel zu den Herzen der Menschen, er kann wirken. Wir sollten mehr beten. Ich denke, das Gebet ist die Hauptmacht heute, den Willen und den Arm Jesu zu bewegen. Hat alles unter seine Füße getan. Gott hat alles unter die Füße Jesu getan und hat ihn gesetzt zum Haupt über die Gemeinde. Wir verstehen das ja mit dem Haupt immer falsch. Wir kommen da noch drauf, wenn es um die Ehe geht. Das mit dem Haupt meint ja nie so, wie wir es Männer verstehen. Als ob die Frauen jetzt der Putzlumpen wären. Ein Haupt gebärdet sich nicht so, dass es den anderen Leib demütigt. Im Gegenteil. Bei mir ist es Harmonie, ich hoffe bei Ihnen auch, zwischen Haupt und Leib. Denn wenn der Paulus sagt, der Mann sei des Weibes Haupt, hat er nie gemeint, dass es Kommandozentrale ist, das den anderen entwürdigt, sondern im Gegenteil, das redet eigentlich bloß von einer harmonischen Zusammenarbeit zwischen den beiden. Also hier geht es uns darum, wie Christus in über uns herrscht, uns erfüllt. So sollen wir dann auch wieder wirken. Das kommt dann, wenn wir über die Ehe sprechen. Aber hier, dass er in der Gemeinde wirkt, als sein Haupt über alles. Ich habe mal, wenn Sie sich erinnern, eine Predigt gehalten, allein über dieses Wort vom Haupt. Und habe da so gern das Beispiel verwandt, dass wenn man über die Grenze geht, jetzt machen wir da weiter, wo der Ernie Klaassen aufgehört hat. Jetzt kommt nicht der Kanadier, sondern da interessiert der Zöllner bloß meinen Kopf. Obwohl ich doch so einen schönen Bauch habe, aber den will er nicht sehen. Er will auf dem Passbild nur meinen Kopf sehen. Der Kopf ist mein Ausweis, ein Pass drin. Haben Sie Ihre Füße nicht abgebildet, obwohl Sie sehr schöne Füße haben. Aber interessiert der Zöllner, der Kopf ist Ihr Erkennungszeichen. Und dann vergleicht er, ob der Kopf stimmt, um den geht's. Ob das in unserem Leben genauso beherrschend ist, dass Jesus in der Gemeinde der ist, der bestimmt, wer ist der Kopf der Gemeinde? Schlimm, wenn man jetzt sagen würde, ja, der ist der Kopf der Jugendarbeit und der ist der Kopf der Gemeinde. Der Kopf der Gemeinde muss der Herr Jesus sein. Unverwechselbar. Er muss die Denkzentrale sein. Er muss uns bestimmen. Er muss in der Mitte sein, dass man überall sagt, da ist Jesus. Auch wenn man die Menschen sieht, dass in allem er alles in allem erfüllt. Die Fülle, das ist ja ein Wort, das gerade im Neuen Testament häufig vorkommt und meist ein Wort, das schon anknüpft an die großen himmlischen Gaben, das ein Wort ist, das eigentlich nur für die neue Herrlichkeit Gottes da ist. Die Fülle, jetzt ist er schon in unerschöpfter Weise am Wirken. Daran freuen wir uns.